Kunstradio. Radiokunst.
Guten Abend. Heute laden wir Sie ein zu einem akustischen Besuch in Berlin. Und zwar an einer Adresse, wo es so viel zu hören gibt, dass man mit den Ohren einkaufen kann. Wir besuchen Ursula Block in ihrem Lokal, von dem man nicht genau weiß, ob man es nun einen Laden oder eine Galerie, ein Archiv oder eine Hörkunstagentur nennen soll. Der Name des Lokals: Gelbe Musik. Vorher aber gibt es im Kunstradio eine Uraufführung. Wir sind stolz darauf, Ihnen heute eine Radioarbeit der ungarischen Künstler András Böritz, László Reves, Gábor Roszko und János Sugár präsentieren zu können, die zurzeit unter dem Motto »Vier Musketiere« in der Rem-Galerie am Wiener Mozartplatz ausstellen. Die Radioarbeit hat entgegen anderslautenden Ankündigungen den Titel »Traurige, traurige Himmelsrichtungen«. Traurige.
Das war unser erstes Hörspiel, aber wir sind dazu gewöhnt, ganz einfach und ganz rasch neue Medien zu benutzen. Also was für mich in diesem Hörstück interessiert, wie, sagen wir, vier sehr gut vorbereitete Seite, Ebene, wie kann zusammenarbeiten? Der Text, die Musik, die Geräusche.
Die vier Musketiere, von denen einer zurzeit in New York lebt, haben nämlich aus Budapest nicht nur Zeichnungen, Bilder, einen Film und Material für eine Installation mitgebracht, sondern eben auch ein genaues Konzept für das Hörspiel, das hier in Wien im Studio aus zwei Texten, einem von János Sugár und einem, in dem unter anderem Richard Wagner zitiert wird, von László Reves, sowie aus sorgfältig ausgesuchten Einzelgeräuschen zusammengesetzt wurde. Als letzte Stufe improvisierte dann Gábor Roszko in zwei Durchgängen zu der Textgeräuschkombination seiner drei Kollegen auf seiner Ocarina. Gábor Roszko verbindet mit dem Medium Radio und der Gattung Hörspiel Kindheitserinnerungen.
Az egyik maga rádiójáték, mint médium, koncert és egyéb ügyek között ez talán ismét egy gyerekkori élmény miatt, tehát ez a legérdekesebb vagy legnyitottabb médium.
Also für ihn das Medium Hörspiel ist vielleicht wegen der Kindheit viel offener und interessanter Medium. Es bleibt kein Spuren da hinten, also es geschah nur in einem Kopf. Also Kopf des Hörens.
Hát ami akár mekkora lehet, ami lehet világegyetem. Hát szóval, hogy befele végtelen.
Ezt nem értem.
A fej.
Ah, ja, und
tekintet, hogy befele végtelen.
Und dieser Kopf kann nach innen unendlich sein.
Und so, als ob er in diesen nach innen hin unendlichen Kopf hineinlauschte, wirkte Roszko auch, als er auf seiner Ocarina die Texte und Geräusche der anderen Künstler zu dem Hörstück »Traurige, traurige Himmelsrichtungen, traurige« ergänzte. Roszko versuchte dabei, die Texte von ihrer Bedeutung entblößt zu hören.
Als eine Art von Musik.
Die Tonusart, oder Morsgarsart, oder Rhythmusart, oder Besseden.
Rhythmus, der Ton und die Bewegung in ein Gespräch.
És csak és egész véletlenül találkozott ilyen illusztratívan, ilyen pillanat a zenével.
Und zufällig sind auf eine illustrative Weise einige Dinge in der Musik getroffen. Und der Zufall in der Kunst hat eine sehr wichtige Rolle und darf man nie unterschätzen. Also das bedeutet nicht, dass man ohne Kontrolle arbeitet. Aber der Zufall bedeutet eine sehr starke Kontrolle. Sonst Der Neue erscheint durch einen Zufall, weil darum ist da irgendetwas neu, weil wir kennen das noch nicht. Und wenn wir kennen irgendwas noch nicht, das erscheint für uns als ein Zufall. Also es gibt für mich eine sehr starke Verbindung zwischen Neue und dem Zufall. Und ich glaube, unsere Zusammenarbeit bedeutete die geringste dazu zu tun, dass dieser Zufall und diese Konstellation entstanden können werden. So, ich hoffe, das ist klar. Aber ich wollte sagen, dass man muss nur die geringste machen. Manchmal keine größeren Gäste und große Bewegungen, sondern nur die wichtigsten Elemente zusammenzubringen. Und ich glaube, es waren sehr schöne Begegnungen in diesem Hörspiel und sehr schöne Konstellationen. Und damit konnte eine ganz neue Bedeutung entstanden, eine ganz neue Bedeutung, eine viel interessantere Bedeutung als die vier ursprünglichen Grundelemente.
Hier nun das Ergebnis der Arbeit der vier Musketiere mit dem kontrollierten Zufall. Traurige, traurige Himmelsrichtungen, traurige. Von András Böritz, Laszlo Reves, Gábor Roszko und János Suga. Entstanden am vergangenen Wochenende im Wiener Funkhaus. Länge 7 Minuten und 45 Sekunden.
Das Neue existiert durch seinen Namen. Die Zukunft durch ihren Titel. Der Name wird von der Mehrheit, der Titel wird von einer Minderheit gegeben.
Zu Beginn stehen die Figuren auf den gleichfarbigen Feldern. Die Hindernisse sind auf den 11 festgelegten Plätzen ausgesetzt. Der Würfel geht in die Runde und der, der das meiste würfelt, beginnt.
Der Name hütet die Grenze des Bekannten. Der Titel ist die erste ins Unbekannte geworfene Koordinate. Anders gegen den Teufel geschmissenes Tintenfass.
Es gibt keine festgelegte Spielrichtung, aber mit einem Wurf darf man nur in eine Richtung fahren. Die Figuren des Spielpartners und die eigenen dürfen übersprungen werden, doch die Hindernisse nicht.
Der Knall der an das Schiff geschlagenen Sektflasche macht die Enthüllung des Schiffsnamens unvergänglich. Wegen ihres Namens kann ihr Schicksal Geschichte sein. Santa Maria, Aurora, Titanic.
In diesem Fall sind die Hindernisse beweglich, wenn eine Figur durch einen Wurf gerade eben auf diese Stelle kommt, wo das Hindernis steht. Dann kann die Figur auf den Platz des Hindernisses treten. Das Hindernis muss man zugleich neuerlich auf ein beliebiges Feld hinsetzen, mit Ausnahme des Ausgangspunktes.
Die Brücken haben auch eigene Namen. In ihrem Fall allerdings ist es die Benennung des Sündenbocks, der das Verbot von Lösen und Binden verletzt. Die Mehrheit heiligt die Mittel und die Geschichte ist immer die Geschichte der Mehrheit. Die Beweisstücke sind die zur Salzsäule erstarrten Brücken und die sich bewegenden Schiffe.
Auf einem Feld kann nur eine Figur stehen. Wenn es sich durch einen Wurf so ergibt, kann die gegnerische Figur hinausgeworfen werden und sie muss vom Ausgangspunkt aus neu beginnen. Durch das geschickte Aussetzen der Hindernisse ist nicht nur den Figuren des Gegners der Weg versperrt, sondern die eigenen Figuren können damit auch gleichzeitig geschützt werden.
Der Irrtum der Brücken ist, dass keine Klüfte zu überbrücken sind. Nur die Mehrheit leidet am Mangel der Raumsicht. Von der Zukunft zurückblickend ist alles spiegelglatt.
Das Spiel geht zu Ende, wenn eine Figur ans Ziel gelangt, welches nur mit einem genauen Wurf erreicht werden kann. Ansonsten ist der Spieler gezwungen, trotzdem zu fahren. Gegebenenfalls kann eine Figur auch dann, wenn sie schon in der Nähe des Ziels ist, hinausgeworfen werden.
Die Minderheit, die das Wort Avantgarde zuerst als Terminus technicus verwendete, hat ihre Partei nicht die Erwerbung der Mehrheit, sondern die Führung der Mehrheit als Ziel gestellt. Die Zukunft führt die Gegenwart.
Die Tänzerin tanzt in einem Katzenkostüm auf der Spitze des Hausdaches. Neben dem Kamin und im Hintergrund sind der Mond und die Sterne. Im Zuge des Tanzes beginnt die Katze, sich um die eigene Achse zu drehen.
In der Kultur ist die Lage ähnlich. Sobald die in die Terroristenzellen gedrängten Provokateure neuen Schwung in die Bewegung brachten. Ein Titel hat sich in einen Namen gedrängt. Die rilkische Frage, wer leuchtet wem ins Gesicht, wandelt sich so um in wer provoziert wen.
Wagner bezeichnet die Wiederholung als den Grundbaustein der Serien. Alles wiederholt sich einmal. Daran müssten wir uns also gewöhnen. Daraus bildet sich dann die künstlerische Form des Lebens. Die Musik drückt unglaublich entschlossen und bedeutungsvoll die Richtung des Lebens aus.
Können wir uns darauf verlassen, dass zu uns ein Provokateur kommt, der sich in uns einbaut und es mit ihm so weit gekommen ist bei der Tarnung, dass nur seine Selbstsicherheit uns unterscheidet? Der treibt nur das Wesentliche zu weit, um uns als Mehrheit zu wandeln. Dann baut er sich gegen uns in eine andere Minderheit ein. Der Provokateur wandelt auf seiner eigenen Bahn. Wandert, erwacht die Minderheit zum Bewusstsein. Wie die Begegnung von Tag und Nacht ständig ist, drehen wir uns weiter unter dem Morgen.
Im Kanon erscheint das alltägliche Leben des Durchschnittsmenschen. Ein einziges Thema, unveränderlich, in ewiger Wiederholung. Und so ergänzt es sich mit sich selbst. Sein Charakter ist mit sich selbst identisch und dadurch hält er alles um sich selbst herum für identisch.
Als ein idealer Kreuzer, der mit der Geschwindigkeit des Morgens um die Erde geht, können wir unseren Provokateur behalten. Das heißt, wir selber werden in Provokateure verwandelt. Die kreuzende Minderheit und der bewegungslose Kreuzer Aurora. Peter und der Hahn, der provokative Morgen.
Die Fuge. Das Thema verändert sich in Wirklichkeit niemals. Aber es hat freie Kontrapunkte und dadurch erscheint es immer in neuem Licht. Es moduliert. Den Verlauf der Fuge kann man nicht von vornherein festlegen. Nicht so wie beim unveränderlichen Kanon. Aber das Spiel läuft immer auf denselben Punkt hinaus. Auch wenn es am abwechslungsreichsten ist, wiederholt es sich doch nur ständig.
Der Morgen ist das Ziel. Aber man kann nicht auf ihn zielen. Die Frucht des verbotenen Baumes wird auf dem Kopf von Tell Junior, Hauptdarsteller der Textaufgaben, sein. Wie kann man den Apfel der guten und bösen Erkenntnis aufteilen?
Die Variation. Hier ist auch von nichts anderem die Rede als vom Thema, das sich pausenlos wiederholt. Aber immer mit kleinen Veränderungen, Verzierungen versehen in einem neuen Mantel.
Der unversenkbare Kreuzer mit dem Titel Aurora und die Brücke mit dem Namen Kreis, deren ewiges Leben so lange gesichert ist, bis sie Ufer findet. Die herumschweifende Kreisbrücke und der auf seinen Weg gehende Morgen, der weckt die Schlafenden auf.
Sie hörten traurige, traurige Himmelsrichtungen. Traurige. Die erste Radioarbeit der Künstler Andras Böritz, Laszlo Rives, Gábor Rožko und János Sugár, die zurzeit unter dem Motto »Vier Musketiere« in der REM-Galerie am Wiener Mozartplatz ausstellen und übrigens auch im Performance-Programm der letzten Documenta in Kassel vertreten waren. In Kassel war auch noch János Sirtes dabei.
Das ist keine fixe Gruppe. Im Grunde genommen, wir hatten eine Gruppe gehabt, der von der wichtigste ungarische Künstler nach der Nachkriegszeit geleitet war. Er hieß Miklós Erdély. Er ist vor zwei Jahren ist er gestorben. Er war Dichter, Filmemacher, Maler und er hat eine Gruppe, Indigo-Gruppe, interdisziplinarische Denkart-Gruppe geleitet. Und einfach zu sagen, der war unser Meister, also außer der Kunstakademie, er war für uns der viel einflussreiche in Ungarn, also viel einflussreicher Freund und Meister und Künstler für uns.
Miklós Erdély, der tatsächlich mit seinem Denken, seinen Aktionen, seinen Schriften, seinen Happenings, Filmen, Fotos und Materialexperimenten wie kein anderer die Entwicklung der ungarischen Kunst der letzten 20 Jahre beeinflusst hat, hat man in Wien in der Ausstellung 1984 und dann erst nach seinem Tod im April 1986 mit ein paar Bildern in der Ausstellung Expressiv im Dezember letzten Jahres kennengelernt, beziehungsweise eben nie wirklich kennengelernt. Von seiner interdisziplinären Forschungsgruppe Indigo, in der die Generation der vier Musketiere, der ungefähr 30-Jährigen also, ihren ganz selbstverständlichen Umgang mit den verschiedensten Medien gelernt hat, hat man in Wien 1983 gehört. Und zwar im damaligen Kulturservice-Studio bei einem Telefonkonzert. Indigo steuerte damals ein mehrteiliges Hammerkonzert bei, als Generalprobe zu einer Friedensveranstaltung.
Jetzt beginning die Hammerkonzert. Ja, aber dieser Text gehört dazu.
Indigo.
Hallo? Indigo. Ja. Indigo, ja. Also ich werde es nochmal erzählen. Also unser Konzert ist die letzte Probe zu einer Plakatausstellung der ungarischen unabhängigen Friedensbewegung Dialog.
Wir haben alles sehr gut.
Alles sehr gut, dann gut.
Indigo-Gruppe.
Okay. Hör zu. Es sind einige Schritte mit zwei Füßen. Darauf wurde zwei Hammer aufgebannt. Jetzt geht er rund um einen Tisch.
Von dieser Indigo-Gruppe, die Leute, die Mitglieder haben in vier verschiedene Richtungen weitergegangen. Und ich glaube, wir vier sind die sowieso auf dem Bereich bildende Kunst oder Kunst geblieben sind.
Mit dem rechten Hand. Und jetzt kommt ein Lied.
Das ist der Mitschnitt eines Telefonkonzertes aus dem Jahre 1983 zwischen Wien und Budapest.
Wir bilden keine feste Gruppe, sondern das ist eine, ich glaube, das bedeutet für uns eine tiefere Kenntnis über uns. Man sieht also vor, dass die Werke sind von vier verschiedenen Künstlern. Aber ich hoffe, das sieht man auch sofort, dass es in eine tiefere Ebene, wo die Werke sehr ähnlich sind.
Ganz sicher jedenfalls sieht man bei den Zeichnungen, Grafiken, Bildern und der Installation, die jetzt in Wien ausgestellt sind, ganz deutlich, dass diese tatsächlich jeweils sehr unterschiedlichen Arbeiten der vier Künstler nichts mit der sogenannten neuen ungarischen Malerei zu tun haben, die in den letzten Jahren in einigen Ausstellungen in Westeuropa, darunter auch in Graz, präsentiert worden ist.
Das war der Sündenfall von ungarischen Avantgarde, weil das Land wird viel offener geworden seit einigen Jahren, also seit, sagen wir, 4 Jahren. Also die Kunstszene von Ungarn, von Budapest ist viel, viel breiter und lockerer ist geworden. Und die erste Bewegung von außen, und ich beurteile als eine kommerzielle Bewegung, war die neue Malerei. Also man sah damals, dass man darf wieder malen und wieder glücklich ein Kunstmaler zu sein. Und die haben bestimmte Erfolge auch im Ausland. Aber das war nur eine Phase und ich glaube, das war eine Kindheitsphase für unsere bildende Kunst und die Teilnehmer, die viel engagierte neue ungarische Bilder sind heute in einer sehr komplizierten Lage, was zu machen und in welche Richtung weiter zu gehen.
Ein Problem, das sich heute so manchen der ehemaligen jungen Wilden stellt, und zwar keineswegs nur in Ungarn. Die vier Musketiere, die sich, wie viele andere Künstler der 80er Jahre, mit Selbstverständlichkeit und Selbstbewusstsein zu den verschiedensten Projekten immer wieder in neuen, losen Gruppierungen formieren, orientieren sich keineswegs nur am westlichen Kunstbetrieb, über den sie bestens informiert sind. Janos Sugar zum Beispiel stellt schon im April zusammen mit ostdeutschen Künstlern im Alten Museum in Berlin-Ost aus. Seine Situation in Ungarn, die wie die seiner Freunde durch kritische Distanz zu den schnellen westlichen Marktmechanismen und große Offenheit zu den verschiedensten Medien geprägt ist, beschreibt Janos Sugar so.
Es sind Möglichkeiten ohne größere Kompromisse und ich glaube, das ist die Möglichkeit von Österreich auch. Also ohne größere Kompromisse zu leben und zu arbeiten. Also man muss dazu vielleicht ein wenig mehr arbeiten als sonst und ein bisschen mehr Mut und Stärke haben. Aber ich glaube, das geht. Man muss es nicht so ernst nehmen. Also das ist keine schwere Aufgabe für uns, nicht zu kommerziell zu sein. Ich glaube, man macht, was man machen kann. Und es wird davon, also ein eindeutiger Wert wird später davon. Und ich glaube, das ist schon sowieso angekommen ist. Damit hat man ein Selbstbewusstsein und das hilft.
Diese Klänge kommen aus Kanada, wo Andras Böritz und Laszlo Reves schon einige Male mit Performances aufgetreten sind. Die Klänge stammen von einer Kassette, die der jüngsten Nummer der Zeitschrift Music Works beigelegt ist. Mit dieser Nummer 40 begeht die Zeitschrift, die sich im Untertitel Magazin für Klangerforschung nennt, ihr 10-jähriges Jubiläum. Music Works erscheint 3 bis 4 Mal im Jahr, wird von der Music Gallery in Toronto herausgegeben und besteht jeweils aus einem 28-seitigen Magazin mit theoretischen Artikeln, Interviews und Berichten und einer 60-Minuten-Audiokassette. Im Jubiläumsheft gibt es jetzt zum Beispiel die Zeichnung einer Landschaft, durch die man begleitet von einem Stück aus John Oswalds Mystery Laboratory spielerisch verschiedene Wege nehmen kann. Das war ein Ausschnitt aus der Kassette der Nummer 40 der Zeitschrift Music Works. Haben Sie schon einmal gehört, wie eine Schallplatte aus Schokolade klingt? In Berlin, bei Ursula Block, in den Räumen, die sie gelbe Musik nennt, kann man die Platte aus Schokolade nicht nur hören, sondern auch sehen, neben vielen anderen Raritäten aus dem Audiokunstbereich. Reinhard Handl gerät bei der Erinnerung an seinen Besuch bei Ursula Block ins Schwärmen.
Berlin. Lassen Sie mich ein wenig schwärmen. Von Berlin und von Ursula Block und ihrem kleinen Laden Gelbe Musik. Galerie, Archiv, Schallplattenladen. Ein schier unerschöpfliches Reservoir für jeden Sammler, Liebhaber und Verwender von akustischen Kunststücken. An dieser Stelle können wir nur einen sehr kleinen Ausschnitt präsentieren. Die akustischen Lieblinge sozusagen von Ursula Block. Als erstes die schon eingangs erwähnte Schokoladenschallplatte von Beta Ladon. Abzuspielen am besten bei 18 Grad Celsius und mit vermindertem Auflagedruck. Sie riecht übrigens köstlich.
Der Ladon vom Beruf?
Der ist Arbeiter und ist halt sein Hobby. Ich glaube, er hat versucht, aus den verschiedensten Materialien Schallplatten herzustellen. Und am erfolgreichsten bislang war eben halt seine Schokoladenproduktion. Das heißt, er hat es wirklich geschafft, eine Platte zu pressen in Schokolade. Aber er hat mir erzählt, dass er verschiedenste andere Materialien vorher ausprobiert hat.
Zum Beispiel?
Gefrorenes Bier, Gips. Also er ist eigentlich so ein Erfindertyp, der also tausend Geschichten experimentiert. Ne? Jetzt nicht nur an Schallplatten, sondern so viel ich weiß, hat er auch meinen klingenden Zahnputzbecher erfunden und also seine Wohnung, die wimmelt nur so von merkwürdigen, kleinen, verrückten, technischen Spielereien.
Schallplatten sind die große Leidenschaft von Ursula Block. Von 12. Februar bis 12. März lief in New York eine Ausstellung, die Ursula Block gemeinsam mit dem Künstler Christian Markley zusammenstellte. Thema: Extended Play. Also die künstlerische Verwendung von Schallplatten über die herkömmliche Abspielung hinaus. Daraus ein Beispiel von Mitorganisator Christian Markley.
Ich glaube, das braucht einen Moment, das zu anpacken. Nichts weiter drauf.
Ich wusste von ihm als Musiker, der die Schallplatte als sein Instrument betrachtet, bezeichnet und sie als solche benutzt und bekam dann Material, aus dem hervorging, dass er eben Schallplatten, Skulpturen oder Schallplattenobjekte baut. Und für diese Ausstellung bekam ich dann einige von seinen original kollagierten Schallplatten. Christian Markley lebt in New York und erzählte mir irgendwann von einem Plan, dass er auch eine Schallplattenausstellung machen wollte. Und da ergab sich dann der Plan, dass wir das gemeinsam machen oder ich meine Erfahrungen irgendwie da mit einbringe. Und diese Ausstellung war jetzt reduziert wirklich auf Schallplatte, und zwar diese Schallplatte nicht als Dokumentationsmittel, sondern zu zeigen, wer wann dieses Medium in anderer Weise benutzt hat, das heißt in einer kreativen Weise benutzt hat.
Ein Vorläufer von Christian Markley, der in ähnlicher Weise Umgang mit Schallplatten pflegte, ist Milan Knížák, der schon zu Beginn der 60er Jahre mit kollagierten, beklebten und angebrannten Schallplatten experimentierte.
Das ist eine Schallplatte wiederum von bearbeiteten Platten. Und die Platte ist natürlich eine ganz normale Platte. Ich müsste eigentlich den Saphir nochmal eben auswechseln. Weil ich natürlich für die Schokoladenschallplatte schon einen anderen Saphir benutze. Weil die ist ja auch nicht unbegrenzt abspielbar. Da bleiben immer winzige Partikel hängen. Der 80er Jahre sein, wobei die Originalplatten, die halt da aufgenommen wurden, die stammen von circa 62, 64 bis Ende der 70er Jahre. Also er hat sehr früh damit angefangen. Wobei er jetzt auch noch wieder einen historischen Vorgänger hat. Wir wissen aus Berichten und auch aus Manifesten von Moeli Nagy, dass er sich schon mit derlei Experimenten befasst hat. Leider ist da kein Material erhalten und offensichtlich nahmen die es auch nicht so wichtig, das, was als Objekt dabei bei den Versuchen entstand, eigentlich die Idee war wichtig. Ne? Und darüber hat er auch geschrieben, im Sturm gibt es etwas über Schallplatten und Schallplattenmusik. Und Stuckenschmidt hat auch über diese Experimente berichtet.
Ein akustisches Kunststück als Stationendrama aus Berlin von der Tödlichen Doris.
Das ist von der Tödlichen Doris, eine Performance. Da ist noch ein Stückchen Wiese drauf. Das heißt, hier ist das Konzept, jedes Mal auf der Bühne mit einem Playback aufzutreten, und zwar alle Stationen. Also das sind die Stationen der Performance. Und jeweils bei der nächsten Station hört man das Playback vom vorigen, wo der erste Auftritt schon mit einem Playback war. So dass letztendlich hören sie nur noch so fast ein weißes Rauschen. Sind drauf, und es entwickelt sich halt, das verflacht jeweils immer mehr, ne? Wird immer linearer. Und was live jetzt jeweils dabei ist, ist nur eben die Publikumsreaktion.
Die nächste Passage stammt aus Wien. Sie wurde bei der Veranstaltung Töne, Gegentöne aufgeführt. Das Ende der Platte? Weißes Rauschen. Noch ein recht witziges Stück von der Tödlichen Doris, das auch in der New Yorker Ausstellung Extended Play gezeigt wurde. Ein Set von 6 kleinen Plastikschallplatten, wie sie für Sprechpuppen verwendet werden. Ein primitiver Plattenspieler aus fleischfarbenem Plastik, in dem batteriegetrieben die jeweils 30 Sekunden dauernden Platten abzuspielen sind. Die Tödliche Doris aus Berlin mit einer ihrer Puppenplatten. Als nächstes Stück ein ganz besonderer Liebling von Ursula Block, der dänische Künstler Henning Christiansen, der auch bei der Veranstaltung Animal Art im letzten steirischen Herbst mit einem ländlichen Tierkonzert vertreten war.
Christian, habe ich vor 2 Jahren hier mal eine Ausstellung gemacht. Ich meine, er ist eigentlich Komponist, er hat auch eine klassische Ausbildung, also Komposition und Instrument. Macht aber zunehmend halt auch visuelle Sachen, also zeichnet, und die Partituren sehen aus wie Aquarelle und Zeichnungen. Sonst hatten wir halt eine Ausstellung gemacht. Und da eben die Vögel für ihn in all den letzteren Kompositionen so wichtig waren, hatten wir das ganze Schaufenster hier. Das war Vogelkäfig, und da waren eben, das war voll mit Kanarienvögeln. Da war eben permanent hier, waren die Kanarienvögel hier in der, es war Bestandteil der Ausstellung und auch eben akustischer Bestandteil. Ne? Und das war ganz schön.
Um Ursula Blocks Beschäftigung mit akustischer Kunst zu verstehen, müssen wir in die Mitte der 60er Jahre zurückgehen und zu ihrem Mann René Block, der ein wichtiger Mitwirkender und vor allem Veranstalter in der Fluxusbewegung war. Die Galerie René Block in Berlin war eine der wichtigsten Adressen für Fluxuskünstler der ganzen Welt bis 1979, als die Galerie demontiert und in der berühmten Kojotenaktion von Joseph Beuys verpackt und nach Amerika verfrachtet wurde. Ursula Block war bei allen diesen Ereignissen dabei. Sie liefert in ihrem Laden ein ganzes Stück dieser Tradition für den Betrachter heute ab. Leben als Kunst. Das Stück, das wir eben hören, Orkanschild von Henning Christiansen, wurde zu einer Reportage über einen Deichbruch in Holland gemacht, einer Riesenkatastrophe. Das schleichend Bedrohliche, Expressive dieser Musik, die Spannung mit minimalen Mitteln herstellt, fasziniert Ursula Block. Henning Christiansen machte dazu sehr reduzierte Zeichnungen, aber das Stück hat sicherlich auch ohne sie Bestand. Um akustischen Künstlern auch die Möglichkeit zu Live-Auftritten und Performances zu geben, begründete Ursula Block vor einigen Jahren die Gesellschaft für gute Musik, die ein breit gefächertes Programm an verschiedensten Veranstaltungsplätzen, in Kinos, Kulturhäusern und Fabriksetagen anbietet. Übrigens wird auch Österreich heuer ein Quäntchen Profit aus dem Wissen der Blocks schlagen. René Block wird bei der kommenden Ars Electronica die Veranstaltung Klanginstallationen betreuen. Etwas weniger spektakulär gehen die Aktivitäten von Ursula Block weiter. Fast biedermeierlich ist der Rahmen, in dem in Berlin fortlaufend Veranstaltungen abgehalten werden, und beinahe privat. Lassen Sie mich also von Berlin schwärmen.
Mitarbeiter der heutigen Sendung waren Reinhard Handel, Ingenieur Kurt Pascher und Heidi Grundmann. Heute in einer Woche im Kunstradio der amerikanische Künstler Bill Fontana über seine interkontinentalen Radioprojekte.